Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die erste Runde der WM-Qualifikation ist gelaufen. 32 Spieler sind dem Crucible Theater bereits etwas näher gekommen, treffen seit gestern Nachmittag und heute dann insbesondere auf die nächsten 32 Spieler, die aus der Setzliste mit den Plätzen 49 bis 80 kommen. Welche 32 Spieler das sind, wer ausgeschieden ist, eventuell jetzt schon um die Tourkarte bangen muss, also wahrscheinlich in die Q-School muss, und was so los war an Stories, das werden wir jetzt hier besprechen bei Total Clearance. Und das tue ich, Christian Oehmicke, heute mit Noah Ebner. Hallöchen, Noah.
Einen schönen Nachmittag wünsche ich dir.
Wünsche ich dir auch. Und den können wir auch Jimmy White und Ken Doherty wünschen. Die beiden Legenden sind ausgeschieden in der ersten Runde. Ken Doherty sogar relativ klar, mit 5-10 hat er verloren gegen Patrick Whelan, der auch in der zweiten Runde schon relativ gut unterwegs ist, werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Und Jimmy White, die Hoffnungen, nachdem es ja so viele schöne Titel diese Saison für Neulinge gab, dass jetzt auch Jimmy White sich endlich den Traum vom WM-Titel erfüllen kann. Der ist dann doch relativ schnell zerplatzt, allerdings nach hartem Fight gegen Gao Yang.
Ja, wir haben ja schon alle möglichen Theorien aufgestellt oder Szenarien gesucht, um ihm positiv zuzureden, dass eben letztes Jahr auch Zhao Xingtong aus der ersten Quali-Runde heraus sogar Weltmeister geworden ist und dass eben heuer mit Tsepchaya Ono und Jack Lisowski auch endlich Leute Titel gewonnen haben, wo wir ja schon lange gewartet haben. Und dann haben wir gedacht, okay, ja, wenn nicht heuer, wann dann? Dann stehen ja die Vorzeichen wirklich so gut für Jimmy White. Und du sagst es richtig, er hat wirklich tapfer gekämpft und wirklich bis zum Schluss gefightet. Das Match ging über die volle Distanz. Und auch da hatte Jimmy seine Chance, vor allen Dingen dann im Endspiel auf die Farben braun. Hätte er braun gelocht, er hat sich blau wunderbar von der Bande weggeholt und dann eben nur noch pink und schwarz, verschießt eben dann leider braun und dann gewinnt der Chinese das Match schlussendlich. Aber ich muss sagen, es war trotzdem eine der besseren Leistungen von Jimmy White in den letzten ein, zwei Jahren, würde ich jetzt einmal sagen. Vor allen Dingen in der ersten Session hat er schon 5-1 geführt, also der Vorsprung war ja eigentlich schon komfortabel. Aber so im Laufe des Matches ist es immer mehr in Richtung des Chinesen gegangen, der vor allen Dingen auch seine Scorings, der auch seinerseits wirklich toll gespielt hat, hier wirklich verdient gewonnen hat. Eines der vielen interessanten Matches schon in dieser ersten Quali-Runde.
Jimmy White wird auch nächste Saison noch auf der Tour spielen, hat ja seine Invitational-Tourkarte jetzt für 2 Jahre wieder bekommen zu Beginn der Saison. Bei Ken Doherty sieht es eventuell anders aus. Der muss diese dann eventuell nochmal in Anspruch nehmen, wenn er nicht endgültig auch seine Karriere beenden will. Also da könnte unter Umständen auch das letzte Match gewesen sein.
Könnte sein, die Frage ist, also bekommen, glaube ich, würde sie noch einmal sicher für 2 Jahre, die sie Invitational Tour hat. Die Frage ist, ob er sie annehmen will, ob das sein Anspruch ist, jetzt noch auch im gesetzteren Alter dann noch relativ erfolgslos, muss man eigentlich auch sagen. Ken Doherty, der eigentlich auch mittlerweile für mich mehr schon als TV-Experte abgespeichert ist als Spieler. Also da muss man sich die Frage stellen, wie viel Sinn macht das? Ich sehe bei Ken Doherty nicht dieses Herzblut dahinter, sich an den Trainingstisch zu stellen wie bei Jimmy White. Bei dem muss man wirklich sagen, der kämpft dafür, der trainiert dafür hart und ist natürlich trotzdem schwierig. Bei Ken Doherty, glaube ich, ist der Trainingsaufwand dann doch nicht mehr ganz so groß und insofern auch bei ihm die Frage zu stellen, inwieweit macht das für ihn Sinn?
Weitere Spieler, die auf jeden Fall damit erstmal von der Tour fallen werden, sind Mitchell Mann. Der hat verloren gegen Wang Xingbo mit 4-10. Amateur noch aktuell. Wang Xingbo wird ja aber nächste Saison auf die Main Tour kommen, wenn ich es jetzt gerade richtig in Erinnerung habe. Dann haben wir Farag Ajaib, über den sprechen wir gleich noch. Chiung Kawai wird sich neu orientieren müssen, hat mit 9-10 gegen Ashley Carty verloren. Außerdem Huang Jiahao, Haris Tahir, Hayden Pinney, das so noch ein paar andere Namen, die bereits ausgeschieden sind und damit von der Tour eventuell fallen werden. Auch Hatem Yassin, Jonas Luz, Mohamed Chebab, Mink Nocharut, Kreischko Bakshani. und Lim Kok Leong, das sind Spieler, die von der Tour fallen. Die waren auch gar nicht alle gemeldet tatsächlich für dieses Turnier. Über Farag Ajaib können wir aber sprechen, denn der hat mit 7 zu 10 sein Match verloren. Das ist aber eigentlich eher eine gute Nachricht, zumindest für deutschsprachige Fans, denn gegen den er da verloren hat, das war Ümit Dikme, der ein unfassbar konstantes Scoring in diesem Match an den Tag gelegt hat und gezeigt hat, dass er tatsächlich das Zeug zur Main Tour hat.
Ja, sensationelle Leistung von ihm. Also so gut habe ich ihn eigentlich noch nie gesehen. Und da muss man schon sagen, es war für ihn sicherlich auch ein Vorteil, dass er eben als Lucky Loser quasi, als Nachrücker, die meisten Qualis auch bestreiten konnte für die meisten Ranking-Events. Also er hat diese Matchpraxis auch auf höchstem Niveau neben den laufenden Turnieren auf der Q-Tour. Aber da sieht man eben schon, dass er diesem Stil oder diesem Niveau absolut gewachsen ist und er auf alle Fälle das Potenzial hat, hier sich auch auf kurze oder lange Sicht mal auf die Main Tour zu spielen, denn das war gestern oder an diesen beiden Tagen wirklich eine famose Leistung. Vor allen Dingen auch, wie er es dann noch einmal geschafft hat, weil sein Gegner ist dann noch einmal herangekommen in der Zwischenzeit, in der Mitte des Matches. Und dann zum Schluss ist aber wirklich Dikme noch einmal davongezogen und das jetzt nicht irgendwie über die Ziellinie gezittert oder so, nein, wirklich mit überzeugenden Breaks, mit hohen Breaks und ich muss wirklich sagen, eine mehr als reife Leistung. Und wenn er so in der zweiten Runde jetzt wieder spielt, muss das nicht unbedingt das Ende sein. Also da hätten dann auch andere sicherlich ihre Probleme mit dieser Leistung, die der Deutsche da gezeigt hat.
Nächster Gegner für ihn ist Sam Craigie. Dann ab morgen Nachmittag wird das der Fall sein. Also durchaus nochmal eine andere Nummer. Dann haben wir Fergal Quinn, der gewonnen hat. 10 zu 4 gegen Hatem Yassin. Jamie Clark 10-5 gegen Hayden Pinney. Lan Yuhao 10-5 gegen Chachapong Nasa. Lan dabei mit einem Maximumversuch, der bei der 15. Roten dann erst gescheitert ist. Mark Lloyd überraschend deutlich 10 zu 3 gegen Liu Wenwei gewonnen. Liam Highfield 10-4 gegen Oliver Brown. Zhao Hanyang 10 zu 3 gegen Mahmoud El-Haraghi und Ashley Hugel. 10-4 gegen David Grace. Da war das Problem für David Grace, dass er den Start ins Match leider komplett versäumt hat. Er hatte in allen 4 Frames vor dem Mid-Session-Interval Chancen und lag durchaus teilweise in guten Positionen, bis er dann verschossen hat. Und ja, das ist dann ein Rückstand, der auch über die lange Distanz einfach schwer aufzuholen ist.
Naja, wenn du dann irgendwann mit 1 zu 8 hinten bist und Ashley Hügel hat ja auch schon einige Profijahre hinter sich, der bringt das dann auch über die Ziellinie. Also das war ein hoffnungsloser Fall, eigentlich natürlich in der ersten Session für David Grace natürlich schade. Aber man muss sagen, ja, wenn du dir die Chancen nicht nützt, dann wird es eben auch über Best of 19 sehr, sehr schwierig. Ist schade, weil eigentlich er doch auch ein Name wäre, den man gerne gesehen hätte im Crucible, auch wenn der Weg natürlich weit gewesen wäre. Aber ja, es hilft nichts. Also es ist auch im Snooker ist es kein Wunschkonzert.
Das stimmt. Ashley Hugel damit in der nächsten Runde. Leider für David Grace damit keine Möglichkeit, dieses Jahr im Crucible dabei zu sein, zumindest nicht als Spieler. Bulcu Reves hat gewonnen. Reves gegen Craig Stepman mit 10 zu 6. Oliver Sykes 10-4 gegen Liam Graham. Viele Siege für Amateure tatsächlich in der ersten Runde. Stephen Haworth 10 zu 6. Toller Sieg gegen Krajiškova-Vaksani. Xu Yichen 10-4 gegen Stuart Carrington. Chris Totten 10-5 gegen Daniel Boyes. Ian Burns 10-6 gegen Sahil Nayar. Prinrad Mukta, das hatten wir schon in der Vorschau erwähnt, bekommt ein Walkover gegen Alex Osenbacher, der leider nicht an der WM-Quali teilgenommen hat. Oder teilnehmen wird. 10 zu 1 Sieg hat Marco Fu eingefahren gegen Mink Nutscherut, die nie wirklich ins Match reingefunden hat. Marco Fu hingegen aber sehr gut unterwegs und ich habe ihn ja so ein bisschen als Außenseiter-Tipp mit reingenommen in meine Crucible 16, eher so als, ja, weil ich es mir gerne wünschen würde. Hat er keinen leichten Weg mit Jack Jones unter anderem, den er da noch schlagen müsste, um dabei zu sein, und Luca Brissell ja auch in seinem 16. Jetzt wird er erstmal spielen in der nächsten Runde gegen Liam Davis. Marco Fu 10-1, guter Start, und ihm wünscht man das eigentlich auch tatsächlich, dass er hier noch mal so ein bisschen seine Karriere noch mal in Schwung bringen kann.
Ja, das war auch der Tenor in der gesamten Online-Community. Also da gönnt eigentlich jeder, dass Marco Fu wieder mal bei der WM in der Hauptrunde mit dabei ist. Und wie du richtig gesagt hast, mit so einer Leistung wie hier in der ersten Runde, warum soll das nicht gehen? Die Frage ist eben halt wirklich, spielt immer die Gesundheit mit, auch was seine Augen betrifft und alles. Von der Auslosung her, ja, es ist, kein Weg ist wirklich leicht. Und er hat wirklich überzeugend gespielt, hohe Breaks gespielt. Vor allem die Spielballkontrolle hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt gegen Liam Davis, es ist ein Match auf Augenhöhe, auch was das Ranking betrifft. Ja, und dann muss man eben schauen, wie er sich hält. Also wenn er es wirklich schafft, hier konstant sein Spiel durchzuziehen, dann ist dein Tipp nicht so unrealistisch. Und dann darf man, ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn dein Tipp dann wirklich aufgehen würde und wir Marco Fu nach, glaube ich, jetzt fast schon 10 Jahren wieder mal bei der WM in Sheffield begrüßen dürften.
Ja, also das wäre tatsächlich eine wunderbare Geschichte. Liam Pullen hat ein tolles Comeback hingelegt gegen Alfie Burden, gegen den er zwischenzeitlich auch schon mit 1:5 hinten gelegen hatte, gewann gegen Burden mit 10:9. Liam Pullen trifft, während wir hier sprechen, auf Amir Sarkosch. Dann haben wir Mateusz Baranowski, der 10:5 gewonnen hat gegen Flo Nüssle. Baranowski spielt gerade gegen Ricky Walden und ehrlicherweise hatte ich mich sehr auf Ricky Walden gegen Flo Nüssle schon gefreut. Zwei Spieler, die ich sehr gerne anschaue. Aber Flo hat leider gute Chancen, also nicht leider gute Chancen gehabt, sondern hat leider die guten Chancen, die er hatte, im Match gegen Baranowski nicht gut genug ausnutzen können. Also beide hatten zwischenzeitlich immer mal wieder Probleme, auch so in höhere Breaks reinzukommen, aber es war dann leider zu oft der Pole, der dann doch die bessere Chancenverwertung hatte.
Ja, schade, weil Flo hat ja schon in den letzten Jahren durchaus in der WM-Quali für Aufsehen gesorgt, wo er noch Amateur war. Schade eben, dass es ihm heuer nicht so gelungen ist, weil das wären natürlich die Matches gewesen, auch in Bezug dann auf das nächste Jahr, wo es einfach wichtig ist, da Punkte zu sammeln und auch Erfolgserlebnisse. Wenn man jetzt vielleicht dann schon eine kleine Bilanz ziehen könnte bei Flo, Highlight war natürlich sicher die Quali für die World Open mit dem Match gegen Judd Trump, da braucht man nicht lange drüber reden. Ansonsten, so ein Match wie eben hier gegen den Polen, das ist für mich auf Augenhöhe und da, wenn du irgendwie die Chance haben möchtest, nach diesen 2 Jahren unter den Top 64 zu sein, dann musst du halt solche Matches gewinnen. Die Chancen waren da, du hast es richtig gesagt. Ist einfach schade, weil ich sehe auch bei Flo absolutes Potenzial, dass er sich auf der Tour hält. Nur diese Siege, die wären halt einfach wichtig gewesen und umso bitterer ist es natürlich jetzt für ihn. Wobei ich schon sagen muss, es fällt mir jetzt in dieser WM-Quali auch wieder auf, in Polen tut sich auch einiges in Sachen Snooker. Also das ist wirklich mit diesen 2 Jungen, da tut sich einiges und das gefällt mir gut, weil eigentlich Polen vor allem in den letzten Jahren nicht wirklich damit aufgefallen ist, dass da gute Spieler rauskommen und jetzt gleich 2 dabei. Also das gefällt mir auch sehr, sehr gut, dass wir wieder auch in Mitteleuropa ein weiteres Land begrüßen dürfen.
Absolut. Also das ist wirklich eine tolle Nachricht. Für Mateusz Baranowski, wie gesagt, geht es jetzt gegen Ricky Walden. Das war auch nicht der einzige Sieg für einen jungen Polen, sondern Michal Czubaczyk ist weiterhin so ein bisschen dabei, für Geschichte zu sorgen. Denn man kennt den Namen inzwischen schon ein paar Jährchen, weil er einfach auf der Amateurtour alles kurz und klein gespielt hat, phasenweise, wirklich richtig gut unterwegs ist. Aber man vergisst immer, der ist erst 15 und spielt jetzt hier wirklich auf der Main Tour und hat da als jüngster Spieler jetzt ein Match in der WM-Qualifikation gewonnen. Und das auch nicht gegen irgendwen, sondern gegen die mehrfache Weltmeisterin On Yi. Tolles Match, 10:7 am Ende. Und ich würde sagen, gar nicht so abwegige Chancen, hier tatsächlich auch nochmal ein, zwei Ründchen weiterzukommen.
Na, und das wären ja immer wieder positive Schlagzeilen für Snooker, nicht? Weil das ist wirklich, in diesem jungen Alter ist das schon eine Seltenheit und das würde Snooker auch wieder in sehr positives Licht rücken, was auch den Nachwuchs betrifft. Denn gerade jetzt auch aus China, was da wieder wirklich, wir reden hier vom Teenager-Alter, was da wieder nachkommt, das hatten wir auch die letzten Jahre nicht und diese Entwicklung gefällt mir sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen, dass es eben nicht nur chinesisch dominiert ist, der Nachwuchs, sondern eben auch wieder aus Mitteleuropa schon langsam wieder etwas nachkommt. Denn das tut dem Snooker nur gut und wünschenswert wäre natürlich dann immer auch, wenn die Turniere dazu wieder dazukommen würden. Das ist ein anderes Thema. Aber es ist schon mal sehr, sehr schön, dass eben hier wieder neue Namen und so unter Anführungszeichen die Snookerwelt ein bisschen aufmischen. Und auch bei Šubašík, du sagst es richtig, muss das nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein in dieser WM-Quali.
Wang Xingbo gewann mit 10 zu 4 gegen Mitchell Mann und führt, während wir hier sprechen, auch schon mit 7 zu 2 wieder in seinem nächsten Match gegen Jörn Boyko. Und jetzt weiß ich, warum mir der Name so bekannt vorkam. Das war der Pechvogel, der bei den WSF-Weltmeisterschaften in beiden Turnieren, sowohl beim Junior-Turnier als auch beim Hauptturnier, das Finale erreicht hat und beide Male da also bitter quasi die Tourkarte verpasst hat. Also Wang Xingbo. Der spielt richtig gutes Snooker, aber seine Chance für die Main Tour ist jetzt vielleicht tatsächlich die WM-Qualifikation. Er muss ja nur an Stuart Bingham vorbei, potenziell. Ist doch einfach zu machen.
Ja, also die Geschichte, aber es stimmt, jetzt wo du sagst, kommt es mir auch wieder in Erinnerung. Naja, aber warum nicht? Also Stuart Bingham ist ja nur auch nur ein Spieler, nicht? Also hat ja auch schon schlechtere Tage erwischt. Nein, aber die haben alle das Potenzial. Ich sag's noch einmal, das Niveau in dieser ersten Quali-Runde oder jetzt auch wieder am Beginn der zweiten war selten mal so hoch wie heuer. Also das hat man sich wirklich sehr, sehr gut anschauen können, wenn man sich immer denkt, okay, in der ersten Runde, da sind jetzt Namen dabei, das wird jetzt wahrscheinlich gerade bei Best of 19 kein Leckerbissen werden. Also in diesem Jahr finde ich, ist das überhaupt nicht der Fall. Da sind einige gute Leistungen dabei und einfach auch schön und das bringt auch dieser wiedergewonnene Modus jetzt eben wieder mit sich, dass man eben zu Beginn der Quali wirklich Namen auch auf TV-Tischen unter Anführungszeichen auf den Streaming-Tischen hat, die man sonst das ganze Jahr zum Teil nicht sieht. Und das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut.
Also, und Wang Xingbo ist ja erst 18 Jahre alt, also der hat auch noch ein bisschen Zeit, um noch auf die Main Tour zu kommen. Peter Lyons hat mit 10 zu 2 sein Erstrundenmatch gewonnen gegen Jonas Luce und führt auch in seinem zweiten Match schon mit 6 zu 3 gegen Scott Donaldson. Also auch Peter Lyons macht jetzt eine Menge aus dieser Qualifikation, auch er hat ja das Tourticket quasi knapp verpasst.
Aber der hat nicht mehr so viel Zeit, dass er Profi
Das stimmt.
wird.
Ich fände es jetzt auch gar nicht so wichtig, ehrlicherweise. Zumal ja sein Sohnemann jetzt gut unterwegs ist. Also der kann dann auch gerne da anderen den Vortritt lassen. Ansonsten, wie gesagt, Gao Yang, der ist weiter jetzt auch gut unterwegs gegen Mark Davis in der zweiten Runde. Und das sage ich deshalb, weil Mark Davis auch einer der Kandidaten ist, die um die Tourkarte kämpfen müssen, genauso wie Sanderson Lam und auch Robert Milkins. Und alle diese drei Spieler liegen nach den ersten Sessions zurück und das teilweise relativ deutlich. Robert Milkins liegt 1-8 hinten gegen Patrick Whelan, Sanderson Lam liegt 3-5 hinten gegen Mikhail Shchubachik und Mark Davis liegt 3-6 hinten gegen Gao Yang. Das sind Namen, die entweder wieder große Namen dann in der Q-School werden oder Namen, die eventuell auch auf ein Karriereende hindeuten können, weil ich weiß zum Beispiel nicht, ob Robert Milkins sich wirklich die Q-School gibt.
Ja, weil dieser Downfall von Robert Milkins in den letzten 2 Jahren, der muss auch studiert werden. Also, der hat doch erst vor kurzem noch die Welsh Open gewonnen, oder? Das kam mir erst vor wie gestern und war eigentlich noch Top 16 Spieler und jetzt ist er hier, erst einmal muss er schon in der zweiten Quali-Runde einsteigen und dann liegt er hier gegen einen, also nicht gegen Patrick Whelan, bei aller Liebe, aber gegen einen Amateur mit 1 zu 8 zurück, hatte auch da Chancen, aber macht einfach viel zu wenig daraus. Und dann darf man sich nicht wundern, dass auch ein Mann seiner Klasse so weit zurückgefallen ist. Und das wird wirklich ein, also ich sehe da kein Zurückkommen bei 1 zu 8. Da muss schon sehr, sehr viel passieren. Auf der anderen Seite Mark Davis, der hat ja schon in den letzten Jahren immer so ein bisschen gekämpft um den Tourverbleib. Und jetzt gegen Gao Yang, der auch aufstrebender junger Spieler ist, ist 3 zu 6 noch nicht ganz hoffnungslos, wird aber schwierig werden. Wobei natürlich immer Best of 19, da kann dann immer mal wieder schon noch etwas passieren. Ich würde es mir wünschen für Mark Davis. Auf der anderen Seite wäre das nicht die allzu große Überraschung. Erst einmal, wenn er jetzt hier nicht weiterkommt und wenn dann auch die Top 64 einfach nicht mehr möglich sind für ihn.
Yao Peng Cheng hat im Decider mit 10 zu 9 gegen Ryan Davies gewonnen, genauso Ashley Carty gegen Chiyung Kawai und auch Dylan Emery gegen Anton Kasakov, der ja aktuell in der Amateurszene unfassbar gut unterwegs war und ja nächste Saison dann auch auf die Tour, auf die Main Tour kommen wird. Vladislav Gradinari, auch ein guter Sieg, 10 zu 7 gegen Rian Evans. Conor Benzie, 10-6 gegen Haris Tahir. Ross Muir, 10-5 gegen Mikhailo Larkov. Robbie McEwen, 10-8 gegen Hamad Mia. Leon Crowley, 10-5 gegen Juan Jiahao. Und ein Match ist, über das wir noch sprechen müssen und können, das ist Baiyulu gegen Daniel Womersley. 10 zu 7. Sehr, sehr toller Sieg für Baiyulu, auch wenn die jetzt in ihrem zweiten Match leider schon relativ deutlich gegen Michael Holt hinten liegt, aber ein Century gespielt und sehr gut Daniel Womersley auf Distanz gehalten. Also das war ein richtig tolles Match und so ein bisschen auch Balsam auf die Seele für Frauensnooker im Moment, würde ich sagen.
Ja, definitiv, dass man unter Anführungszeichen wenigstens eine in der zweiten Runde mit dabei haben. Und das hat sich ja auch schon in den letzten Jahren so ein bisschen bestätigt, dass Baiyulu wirklich die Nummer eins da ist, auch wenn es bei Duellen auf der Main so drauf angekommen ist. Und hier wirklich ein toller Sieg, obwohl eben jetzt dann, du hast es schon gesagt, in der zweiten Runde ist es dann doch relativ schwierig jetzt schon mit dem 2 zu 7 Rückstand. Aber nichtsdestotrotz, da waren wirklich ein paar schöne Breaks dabei, mit dem Highlight natürlich dieser 101, dem Century Break. Also, das ist auch ganz, ganz wichtig, damit man sieht, dass die Szene weiterhin aktiv bleibt. Und die anderen Niederlagen, eben Minch gegen Marco Fu zum Beispiel, waren ja relativ deutlich. Da war dieser Sieg der Chinesin dann noch doppelt wichtiger.
Also, das war die erste Quali-Runde für die Weltmeisterschaft. Es geht, wie gesagt, während wir hier sprechen, schon nahtlos weiter in der zweiten Runde, über die wir dann am Wochenende sprechen werden, wenn dann hoffentlich auch Ümit Dikme wieder gut und erfolgreich gespielt hat gegen Sam Craigie. Ja, sind sehr viele interessante Matches dabei und wir freuen uns jetzt schon, wer sich am Ende durchsetzen wird, denn all das, was jetzt passiert, läuft ja dann am Ende auf 16 Qualifikanten hinaus. Das war's von uns für heute bei Total Clearance. Bis zum nächsten Mal.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.